Lügen bei uns.
So, warte, ich muss meinen Namen sagen und was muss ich am Schluss sagen?
Einfach nur, und ihr hört den Adventure-Treff-Podcast.
Das müsste ich hinbekommen.
Ja, schon, oder?
Wie viel Text dürfen wir machen?
Du darfst so viel Text machen, wie du willst. Im Zweifelsfall piep ich alles raus.
Geht's schon los?
Es läuft die ganze Zeit.
Das ganze kompromittierte Material. Ja,
schon.
Hallo, hier ist Jan Klose von Deck 13. Wie ihr wisst, arbeiten wir seit 20 Jahren am nächsten Ankh-Titel. Mehr darf ich nicht verraten. Und ansonsten hört ihr natürlich den Adventure-Treff-Podcast.
Adventure-Treff, der Podcast.
Ihr hört den Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln.
Ja, hallo liebe Adventure-Treff-Hörer, hier Basti und Jan. Ungewohnterweise diesmal nicht aus dem Gamescom-Hotel, sondern noch von den Gamescom-Messehallen. Wir haben uns gedacht, haben gerade unser allererstes Spiel gespielt.
Ja.
Bringen wir gleich mal einen Live-Eindruck rein und vielleicht machen wir das jetzt fortlaufend so ein bisschen häufiger. Also nicht wundern, wenn wir ab und zu ein paar Schnitte machen. Wir nehmen euch einfach mal mit direkt auf unsere Pressetour hier auf der Gamescom. Was haben wir als erstes gesehen, Jan?
Genau, wir haben ein Spiel gesehen, vielleicht auch interaktiver Film. Mhm. Schwer zu sagen, es heißt Fort Solis. Ist gestern erschienen für PC und PlayStation 5, glaube ich. Und ist so ein narrativer, im Grunde wir gehen und klicken uns durch die Geschichte, also keine Rätsel erwarten, keine großen Aufgaben erwarten, sondern mehr was Narratives. Wir sind auf einer Mine, ich glaube auf irgendeinem Planeten oder auf irgendeinem Mond, so ein Science-Fiction-Setting, und es kommt ein Alarm von der Basis und keiner antwortet, wir wissen nicht, wir sind noch ziemlich entspannt, ziemlich tief entspannt, wissen aber nicht, was ist. Also einer von uns geht zurück zur Basis und findet da, wir wissen nicht, was wir da finden.
Die Basis ist ja auch erstmal zu.
Die Basis ist zu, ist verschlossen, keiner antwortet, was ist da passiert. Also das ist so das Setup.
Das Wetter ist schlecht, also, oder wird schlechter, glaube ich.
Das Wetter wird zunehmend schlechter, ja, es war am Regnen am Ende und ja, wir haben gerade die Tür geöffnet zur Basis und
dann hat das Spiel gesagt, so wie Jan spielt, schalte ich mal lieber den Strom ab.
Ja, dann ist der Strom ausgefallen. Von daher wissen wir nicht, was dann passiert.
Aber vielleicht gehört es auch zum Spiel dazu.
Spiel ist raus jetzt, könnt ihr also selber rausfinden. Es ist ein relativ kleines, neues Team. 10 Leute angeblich haben daran gewerkelt. Sieht aus, als hätten 50 Leute daran gewerkelt.
Ich hatte ein bisschen Quantic Dream-Assoziationen.
Quantic Dream.
Nicht ganz vom Level vermutlich, aber die Gameplay-Art, interaktiver Spielfilm, viel Motion Capturing.
Viel Motion Capturing, Dark Pictures Anthologie kam mir in den Sinn, The Quarry, Until Dawn, so diese Spielart. Ist wohl nicht, ist keine branchenden, also es passieren nicht grundsätzlich verschiedene Sachen. Ich glaube, es sieht so aus, als spielen auch nur 3 Leute mit. Es wird sehr linear sein, also nicht große Branches erwarten hier.
Genau, ich habe dir zugeguckt beim Spielen, dass es manchmal einfach nur wirklich Situationen gibt, wo man im Prinzip nur eine Taste drücken kann, damit es weitergeht.
Ja.
Natürlich nicht immer, aber es wirkt sehr, sehr eben mehr cineastisch als groß multilinear.
Ja, es gibt Quicktimes, das passiert also auch.
Es gibt keine Quicktimes, Jan. Es gibt Key Sequences.
Key Story Sequences nennen sie es, glaube ich. Aber ja, es sind Quicktimes.
Ja.
Was kann man noch sagen? Gute Schauspieler, Troy Baker ist drin. Wenn ihr Troy Baker nicht kennt, der ist in allem drin. Das ist Joel von
ihr kennt ihn.
Ihr kennt ihn, das ist Joel von Last of Us. Okay, in Adventures taucht er nicht so oft auf, aber in Konsolenspielen ist er praktisch immer mit dabei. Roger Clark und Julia Brown, glaube ich, ist die andere Schauspielerin. Das sind die Schauspieler, von denen wir wissen. Und ja, optisch, visuell sieht sehr gut gemacht aus, sehr atmosphärisch, aber eben keine Rätsel erwarten.
So ist es. Und bei uns geht es jetzt weiter zu Gamera in die Halle 10, in die legendäre Halle 10, wo wir uns die meiste Zeit heute noch aufhalten werden und gucken uns da noch 2 Spiele an, von denen ich nichts Genaues weiß, weil Michael hat uns die reingebucht. Also schauen wir mal, was uns da erwartet. Michael ist gerade Kaffee trinken, deswegen müssen wir das 2 jetzt alleine machen, leider.
Ja, bis in 2 Sekunden.
Ja, bis dann.
Wusch.
So, wir sind nicht bei Gamera, wie wir angekündigt haben, kurz bevor dieser Break kam, sondern wir sind bei Of Prawns and Kings, Monkey Mac Jones Adventures. Und du bist der?
Ich bin Ingo, der Developer.
Ingo, genau. Der Developer vom Spiel. Wir haben euer Spiel schon mal gecovert im letzten Jahr. Ich kannte es noch gar nicht, weil ich war damals woanders. Deswegen habe ich jetzt zum ersten Mal die Demo gespielt. Sehr schön, geile Grafik. Ein Spiel ganz in der Hommage, könnte man sagen, auch natürlich an Monkey Island und den klassischen Adventure Games der 90er, nehme ich an. Sind ja. Das so... deine Inspiration?
Ja, natürlich. Das sind meine ganz großen Inspirationen. Meine Jugend hat daraus bestanden, auf dem Amiga Disketten zu schaufeln und hin und her zu schieben und von einem Screen zum nächsten zu kommen und mich an diesen Welten und an diesen Rätseln von den Spielen zu begeistern. Und da wusste ich schon, irgendwann mache ich das auch selber. Dass es jetzt 30 Jahre gedauert hat in der Entwicklung, ist eine andere Geschichte, aber man sieht, die Leidenschaft ist immer noch vorhanden.
Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, was man im Spiel alles erleben kann. Aktuell spiele ich gerade die Demo, die auf einer sehr hübschen Insel spielt, mit karibischen Flair, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Aber du wolltest gerade mir schon erzählen, dass man nicht nur auf der Insel spielt, das ist jetzt nur ein Kapitel. Was sind denn so die Locations, die bei euch vorkommen?
Ja, pass auf, also wir haben 15 Kapitel, das ist unser Ziel. Die sind auch alle schon begehbar und teilweise spielbar. Und eigentlich ist jedes Kapitel ein komplett neues Setting. Also wir reisen wirklich durch Portale von einer Location zum nächsten. Und die ersten drei finden in diesem karibischen Setting statt. Man ist erst auf einem alten Schiffswrack, da wohnt man, da lebt man. Da ändert sich das Leben für Nick sehr, sehr, sehr krass am Anfang. Dann muss er auf diese große Odyssee gehen und dann kommt er in den Außenbereich, in eine Höhle, wo er einen entsprechenden Tukan findet und von da aus wird es dann immer weiter. Es geht auch von einer Bauernwelt, in der man zu nachts ankommt. Dann von da geht es weiter zu einem schönen alten Landwesen mit großer Innenbibliothek und wunderschönen Garten. Von da kommen wir dann weiter auf eine ganz, ganz zwielichte Diebeswelt in einer alten, verlassenen Industrieruine, könnte man sagen. Dann haben wir noch ein sehr verwildertes, verwunschenes Labyrinth. Wir kommen noch in eine Winterlandschaft. Also wir haben wirklich jedes Kapitel ist ein ganz eigenes Setting für sich und ich glaube, die sprechen alle auch grafisch ganz, ganz, ganz gut für sich.
Aber ihr seid ein klassisches Point-and-Click-Adventure?
Wir sind ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit halt so ein paar modernen Features. Ne? Wir haben halt die Grafik-Power der Unreal Engine dahinter und dann haben wir halt natürlich die klassische Hotspot-Anzeige. Wir haben auch eine Automap, das heißt, wir wollten unbedingt Wege vermeiden und wir haben einen Sidekick, einen Tukan, der reden kann, der sehr frech ist, den man auch dann zur Not mal fragen kann, wenn man so gar nicht weiterkommt. Dann kann er auch noch mal einen raushauen, wenn er gerade Lust hat. Manchmal hat er auch keine Lust, das sagt er einem dann auch. Aber insofern prinzipiell von den Rätseln und von dem ganzen Konzept sind wir ganz klassisch, ja.
Kannst du was zu den Hardware-Anforderungen sagen? Weil es sieht natürlich schon bombastisch aus. Ich weiß gar nicht genau, welche Auflösung ich gerade hier spiele.
Also jetzt gerade spielst du in 4K. Das ist natürlich jetzt die High-End-Variante. Aber die andere Engine skaliert ja auch ganz gut nach unten. Also mit einer GTX 1080 kannst du spielen. Schöner sieht es tatsächlich natürlich in 4K aus, aber das hat ja nicht jeder Adventure-Spieler mal eben so eine RTX irgendwas drin. Also das lässt sich sehr gut runterskalieren. Aber tatsächlich ist es schon so, die Grafik hat auch seinen Preis. Das kann man, wir sind nicht ein 2D-Point-and-Click-Adventure, was du auf jedem Kühlschrank spielen kannst, in Anführungszeichen. Da muss man dazu sagen, aber eine Grafikkarte, die 3-4 Jahre alt ist, sollte dieses Spiel locker stemmen können.
Man sieht auch hier auf der Demo, das Copyright ist von 1992 bis 2023. Also wir sind bei 31 Jahren, habe ich das jetzt richtig gerechnet im Kopf?
Ja, das ist tatsächlich ist das die reine Wahrheit. Wir haben angefangen, also ich habe angefangen, die Story im Studium zu entwickeln, auf Zugfahrten, die ersten Skizzen und die Story entstanden. Dann habe ich ganz lange nebenbei einen 2D-Prototypen entwickelt mit der damaligen Wintermute Engine und dann sind wir zur Gamescom in Leipzig damals gegangen und hatten zwei Publisher, die es rausbringen wollten. Aber die Verträge waren so gestaltet, dass man bei Zeit nicht einhalten und überhaupt von dem Finanziellen her ganz schnell in ganz große Probleme kommen konnte. Und dann habe ich mich das nicht getraut. Und dann haben wir Familie gegründet, drei Kinder bekommen. Und dann ist das Spiel lange Zeit so im Kopf und in der Story weiterentwickelt worden. Aber erst an dem Tag, dann, wo Epic gesagt hat, wir geben die Unreal Engine für jeden frei, der sie nutzen möchte und nehmen nicht mehr $1 Million als License, genau, als License Fee. Ab da habe ich dann wieder angefangen, neben meinem normalen Beruf als Visualisierer das alte, die 3D-Modelle waren ja schon größtenteils da, als fertige Renderings. Und die habe ich dann in die Unreal Engine reingebaut und wieder angefangen, am Spiel zu arbeiten. Und dann erst mit den Fördermitteln, die wir vom Bund und Land bekommen haben, als zweites deutsches Team überhaupt, haben wir kumulative Förderung von Bund und Land bekommen, wo wir sehr stolz drauf sind, haben wir dann angefangen, Vollzeit mit zwei Entwicklern am Spiel zu arbeiten, mit einem Musiker, mit einer Grafikerin. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir zum 1.4.23 releasen können.
Ihr wollt dann selbst publishen, möglicherweise?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Natürlich überlegen wir noch, ob wir noch einen Publisher mit reinnehmen. Da wir ja komplett finanziert sind, ist das vielleicht eine Möglichkeit, die für beide Seiten attraktiv sein könnte. Bei Steam wird natürlich so oder so passieren. Und weil es auch für Indies echt hart ist, dass die weiterhin 30% einfach mal so abgreifen, nur weil das halt Steam ist. Verständlich, aber für uns Indies schon auch ein bisschen böse. Aber ansonsten werden wir GOG, wahrscheinlich werden wir auf dem Epic Store rausgehen, wahrscheinlich werden wir auf Steam mit Sicherheit. Und dann überlegen wir uns natürlich noch, ob wir noch eigene Server irgendwie nehmen, wo man dann Spiel bei uns kaufen kann. Oder halt, wir finden noch den Publisher, der sagt, wir können uns finanziell irgendwo so finden, dass sich das für beide Seiten lohnt und rechnet. Weil die Werbung durch den Publisher wäre für uns natürlich schon noch eine spannende Geschichte.
Neben PC, weitere Plattformen?
PC ist first, dann natürlich Linux und macOS, da die Unreal Engine das beides relativ nah unterstützt. Und natürlich würden wir sehr gerne, wenn das Spiel sich ein bisschen erfolgreich zeigen könnte, auch für die Konsolen rauskommen. Aber das würden wir dann tatsächlich gerne jemandem abgeben, der damit Erfahrung hat, weil ich habe mein Leben lang noch keine Konsole besessen. Und jetzt mit Developer-Kits von denen anzufangen und dann die Controllersteuerung anzupassen, das würden wir dann lieber, wenn sich jemand finden würde, das dann tatsächlich Profis überlassen.
Man kann auch dazu sagen, das Spiel wird ganz klassisch mit Maus gesteuert, über ein Coin-Menü, Doppelklick zum schnellen Laufen.
Genau.
Also das, wie man das eigentlich aus den klassischen 2,5D-Adventures hat man früher gesagt, bei euch ist es eigentlich Echtzeit 3D, nehme ich an, alles. Aber es spielt sich im Prinzip wie ein 2,5D-Adventure. Man muss jetzt nicht mit WASD steuern.
Nein. Das ist auf der letzten Messe schon witzig gewesen. Am letzten Familientag kommen dann die Kinder hin, stellen sich ans Tastatur und fangen an, WASD zu drücken und wollen irgendwas klicken und shooten und kommen mit dem System gar nicht mehr klar. Wir haben jetzt deswegen schon die Tastatur ganz rausgenommen, damit man weiß, man braucht keine Tastatur. Nein, wir sind ganz klassisch, aber das Spiel ist wirklich komplett in 3D da. Das nutzt es manchmal halt auch in Zwischensequenzen oder in Kamerafahrten und in Animationen. Und man kann aber auch ganz klassisch umstellen, dass man, wenn man keine Überblendungen haben will zwischen den einzelnen Standorten, kann man auch einfach direkt einen Wechsel einstellen, dass man das etwas klassischere 2D-Gefühl bekommt.
Hervorragend. Ja, vielen Dank für die Präsentation. Viel Glück auf alle Fälle. Wir sind sehr gespannt und drücken die Daumen für ein Release im nächsten Jahr.
Ja, wir sagen ganz lieben Dank, dass ihr hier seid und uns die Möglichkeit gibt, uns hier bei euch zu tummeln. Ganz
Perfekt.
Herzlichen Dank.
Wunderbar. Und wir gucken jetzt weiter, vielleicht sogar mehrere. Wir wissen nicht genau, ob der Titel da jetzt spielbar ist. Vorher war er nicht spielbar. Und ich mache wieder ein Wusch. So, jetzt waren wir bei Gamera, nach einem kurzen Zwischenstopp auf Pawns and Kings. Wir haben nur ein Spiel spielen können bei Gamera. Sie hat mehrere im Gepäck, aber es war nur eins aufgebaut, Candlelight.
Candlelight.
Was war denn dein Eindruck? Also ich habe gespielt, hast du ein bisschen zugeguckt?
Ich habe ein bisschen was zugeguckt. Visuell sehr interessant, sehr minimalistisch. Quasi Bleistiftzeichnungen oder zumindest handgezeichnet, schwarz-weiß. Sieht ziemlich cool aus, aber minimalistisch. Sehr cool animiert, die Animationen waren sehr cool, finde ich.
Genau, also man steuert es side to side. Ist also im Prinzip eine Art Side-Scroller, aber mit Point and Click. Geht es immer von links nach rechts. Das ist eine ganz einfache Steuerung, Doppelklick zum Rennen, ansonsten einfach ein Klick zum Gehen oder zum Interagieren. Man hat ein Inventar und spricht mit Leuten. Storymäßig spielt man einen 70-jährigen Mann, einen Doktor, den Ed, der scheinbar seine Enkelin verloren hat. Es ist nicht ganz klar oder wurde in der Demo noch nicht ganz klar, was genau passiert ist. Und man untersucht diesen Vorfall in so einem Lovecraftian-artigen Dorf, bei dem die Menschen alle ein bisschen weird sind, manchmal auch ein bisschen feindselig.
Getaggt als Lovecraftian Horror. Ich glaube, es ist kein Rätselspiel auch. Ich habe keine wirklichen Rätsel gesehen.
Nein, man löst das meiste wirklich durch Dialog und man nimmt Sachen mit und verwendet es. Es gibt eine, ich muss kurz überlegen, wo müssen wir weiter? Darüber, zur Halle 2. Es gibt keine wirklichen Rätsel. Man nimmt Gegenstände mit, gibt sie Charakteren und tauscht sie ein gegen andere. andere. Es gibt eine Einheit im Spiel, das ist die heißt einfach Awake, die man einsammeln kann. Das sind so Orbs, so glühendes Material, was rumliegt auf dem... Wir müssen hier rüber, genau. Das rumliegt auf dem Boden im Prinzip und mit dem kann man im Prinzip so ein bisschen in die Seele gucken von Elementen oder auch von Menschen. Das kann man hin und wieder anwenden. Und was man vielleicht noch sagen kann, dass man das wohl so szenenweise spielt. Man wacht immer wieder irgendwo auf, also plötzlich wacht man auf irgendeiner Bank auf und ist so Memento-artig, war so ein bisschen mein Eindruck, spielt man vermutlich das Ganze nicht richtig chronologisch, sondern erlebt halt verschiedene Szenen aus dem Leben dieses 70-jährigen Opas eigentlich fast. Eine ungewöhnliche Person zum Spielen, fand ich aber sehr spannend.
Wissen nicht, wann es rauskommt, glaube ich, genau.
Wissen wir nicht. Vielleicht kann man es googeln.
Steht nicht auf der Steam-Seite. Für PC. Wir wissen nicht, ob es für andere Konsolen kommt.
Genau, für alle Leute von narrativen Spielen im Gruselfaktor, mit Gruselfaktor, schöne Schwarz-Weiß-Grafiken, typischer Indie-Titel, kann man sich mal angucken.
Aber auch keine Rätsel. Wir suchen immer noch nach Rätseln.
Vielleicht gibt es auch welche später, wir haben ja noch nicht so viel gespielt.
Mal schauen, wie es nach dem Schnitt ist.
So sieht's aus. Dann machen wir jetzt einen Schnitt und hören uns gleich wieder. Wusch! Wir sind zurück, haben zwei weitere Spiele gesehen. Jan, was war denn das erste Spiel, das wir gesehen haben?
Simon the Sorcerer ist zurück.
Richtig, Simon the Sorcerer Origin, ein Prequel zum Original Simon the Sorcerer.
Ja, spielt in den Wochen bevor der erste Teil anfängt und hört dann auf, gerade bevor man
durch den Schrank geht, glaube ich.
In die magische Welt gezogen wird am Anfang von Teil 1.
Genau. Entwickler aus Italien, sieht sehr gut aus,
ja.
Sehr aufwendig animiert,
2D. Man hat ja schon Screenshots gesehen, sind 2D, ich finde, sieht klasse aus.
Viel Animation drin, handanimiert, handgezeichnet. Man hat gesagt, dass so an die 50 Locations oder Screens zu besuchen sind, also wohl auch nicht klein.
Ja, scheint relativ groß zu sein, sehr hochauflösende, hochwertige Grafiken, viele Animationen mit drin.
Ansonsten klassisches Point-and-Click-Gameplay, alles mit linker Maustaste, ganz entspannt zu spielen, mit rechter Maustaste geht das Inventar auf. Dem Entwickler ist es wichtig, dass es nicht zu viele Hilfen gibt. Es wird eine Hotspot-Hilfe geben, die man ein- oder ausschalten kann, aber im Prinzip geht es, sagt er, möchte auch ein bisschen das alte Feeling von Adventures, wo man vielleicht auch mal ein bisschen feststeckt, ein bisschen rumsuchen muss oder auch mal Freunde fragen muss oder vielleicht auch heutzutage dann das Internet. Das möchten die ein bisschen wieder zurückbringen, also wirklich ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure.
Ja, man merkt, dass sie sich sehr mit der Thematik auseinandergesetzt haben, die wollen auch der Lizenz gerecht werden. Er hat gesagt, er hat sogar Simon the Sorcerer 3D dreimal gespielt in Vorbereitung auf das. Sie sind auch in Verbindung, in regelmäßiger Verbindung mit den Machern der Originalspiele, mit den Woodruffs.
Genau, die auch Feedback geben wohl. Also von daher kann man da, glaube ich, ganz gespannt sein, was da rauskommt. Das ist auf alle Fälle jetzt nicht irgendwie ein schnell hingeklatschtes Lizenzprodukt, sondern schon etwas, was mit Liebe gemacht wird. Ist schon komplett durchspielbar. Wann sollte es erscheinen? Haben wir das noch im Kopf? Ich glaube, dieses Jahr fertig.
Ich glaube, relativ früh nächstes Jahr.
Genau,
die sind jetzt im Wesentlichen fertig, fangen jetzt demnächst an, die Sprecher aufzunehmen und werden dann wahrscheinlich früh nächstes Jahr fertig.
Dann können wir vielleicht noch, weil hier zufällig gerade das Hans-Reaction-Rad steht, mal ganz kurz fragen, was Hans denn zu dieser Sache sagt.
Ja, Hans, was sagst du?
Und wie lang ist die Spielzeit?
Er fragt, wie lang ist die Spielzeit?
Ja, wissen wir nicht.
Wissen wir nicht genau. Wir wissen eben, dass es sehr lang ist. Die Spielzeit selber ist uns nicht bekannt. Das Spiel selber ist von dem, was wir gespielt konnten, jetzt eher linear strukturiert. Also kann sich natürlich auch später noch komplett verändern. Aber es gibt zum Beispiel Situationen, wo man dann wirklich teilweise auch erstmal eine Sache anschauen muss, um zu wissen, was man damit macht. Also man klickt irgendwo drauf, guckt es an, dann steht noch fest, da ist irgendwas drin. Dann klickt man nochmal drauf, dann holt es damit raus. Dadurch gibt es hier natürlich ein bisschen eine Spielzeit. Aber wie lange es wirklich wird, wissen wir nicht. Ich denke, zu kurz wird es nicht werden.
Es scheint nicht besonders kurz zu sein, scheint relativ groß zu sein mit 50 Locations. Was zu früh ist jetzt zu sagen, ist, ob sie es mit dem Humor richtig hinkriegen, wie die Story wird, ob die Rätselqualität durchhält. Es ist einfach zu früh, das jetzt zu sagen. Aber ich finde, ich habe versucht, meine Erwartungen nicht so hochzuschrauben, aber ich finde, was wir heute gesehen haben, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und das kann was richtig Gutes werden.
Wir haben zum Beispiel einmal eine Szene gesehen, wo im Trailer dann später, haben wir nicht gespielt, aber gesehen, wo Simon verpixelt wird und panisch mit einem panischen Pixelkopf aus dem Original zum Beispiel dann rumläuft. Also solche Gags scheint es zu geben. Genau, aber man wird es am Ende im Detail anschauen müssen. Eine Lokalisierung ist auf alle Fälle geplant, eine Sprachausgabe auf alle Fälle auf Englisch und man hat gesagt, wir versuchen es auf Deutsch auch. Ob es kommen wird, muss man dann sehen. Und ob es die Originalsprecher werden. Also, ihr habt ja mitbekommen, dass die sehr gern gemocht werden, die Originalsprecher. Aber wirklich, wirklich genau, das weiß man noch nicht.
Ja, also der Entwickler hätte gerne die Originalsprecher, glaube ich. Ja. Aber ob sie kriegen, ist jetzt noch nicht klar.
So viel dazu. Wie gesagt, hier in der Halle 10, wo wir uns gerade befinden, kann man es vermutlich auch anspielen. Wir können nachher nochmal vorbeigucken. Es gibt auf jeden Fall einen Stand dafür. Wir haben aber hier in der Halle 10 noch was anderes angeschaut, nämlich
A Twisted Tale. Wir reden ja viel darüber, dass wir nicht mehr besonders viele wirklich klassische Point-and-Click-Adventures zu sehen kriegen. Der heutige Tag beweist das Gegenteil. Ich glaube, das ist das vierte, was wir jetzt sehen. Ist ganz klassisch inspiriert von den Genregrößen. Es wirkt sehr Monkey Island-artig. Es geht um die junge Frau Vio, heißt sie, die so eine Rubik's Cube-artige Contraption findet und dann in irgendeine Welt, fremde Welt gezogen wird. Und es soll wohl insgesamt 7 Kapitel geben. Das erste wird jetzt demnächst fertig und wird auch als erstes Kapitel dann veröffentlicht. Man muss nicht warten, bis alle 7 fertig werden.
Genau, das will sie auch machen, um ein bisschen Community-Feedback zu kriegen. Also man kann wohl auch ein bisschen Einfluss nehmen während der Entwicklung darauf. So habe ich es zumindest verstanden. Ansonsten auch sehr klassisch, genau wie Simon eigentlich. Linksklick zum Benutzen, gibt keine Verben oder so, sondern wirklich einfach nur Interaktion mit dem Screen. Rechtsklick für Inventar, Drag and Drop zum Anwenden von Items, Multiple-Choice-Dialoge. Also wirklich ganz, ganz klassisch. Die Mini-Demo, die wir gespielt haben, ist wohl die gleiche, die ist beim Kickstarter, der gelungen ist für die Voice-Overs, wurde da gemacht. Ja. Ist wohl die gleiche Demo. Hat sehr viele Anspielungen zu sehr vielen verschiedenen Adventures. Ich glaube 28 allein in diesem Screen.
Ja, die Entwicklerin scheint das im Wesentlichen alleine zu machen und sie ist riesiger Fan des Genres. Fans von den ganzen LucasArts-Sachen, aber auch Orionburger gab es ein paar Anspielungen, Simon the Sorcerer,
Deponia,
all die Größen des Genres. Die Rahmengeschichte ist wohl so ein Vehikel, dass jedes Kapitel so einen eigenen Stil bekommt. Also eins ist mehr so piratisch, ein Kapitel ist mehr so Indiana Jones-ig, eins ist mehr so King's Quest-ig. Zu der Demo, wenn ihr die Demo gespielt habt vom Kickstarter oder noch spielen wollt, muss man sagen, die ist für den Kickstarter gemacht. Es gibt keine Rätsel in der Demo, die ist mehr so für, hier ist meine, so soll es aussehen, ganz viele Adventure-Anspielungen, dass man also spürt, wie sehr sich die Entwicklerin da zu Hause fühlt. Aber es gibt keine Rätsel, es gibt keine Geschichte in der Demo.
Ein bisschen Rätsel gibt es, man muss mal eine Münze in den Kaugummi-Automaten werfen.
Immerhin, Spoiler. Ja.
Genau, aber sieht sehr nett aus. Du hast mit der Entwicklerin länger gesprochen, auch sehr sympathisch. Freunde von Solo-Dev, Indie, Point-and-Click-Adventures können da gerne mal einen Blick drauf werfen.
Ja, und wie gesagt, das erste Kapitel dauert wohl nicht mehr so lange, bis es fertig wird. Sie arbeitet an den letzten Zügen und dann kann man sich das mal angucken.
Sehr gut. Und wir gucken uns, Jan, hier einfach mal ein paar weitere Indie-Spiele an und melden uns nach dem Wusch, oder?
So machen wir es.
Wusch! Da sind wir zurück aus dem Busch und haben 4 weitere Spiele gespielt, alle in der Halle 10, da wo die Indies stehen. Ein Indie davon war Clem.
Ja.
Mango Protocol, glaube ich, heißen sie.
Ein neues Spiel der Macher von Agatha Christie.
Agatha
Knife, sorry.
Ja.
Sollen wir nochmal anfangen?
Nö.
Okay, Agatha Knife. Ist nicht genau das gleiche wie Agatha Christie. Eins davon.
Die kommt morgen.
In einem davon spielt mein kleines Mädchen, was die Tochter der Metzgerin ist, die gerne Tiere mag und die auch gerne Tiere schlachtet und dann eine Religion gründet. Andere ist egal, live.
Das Spiel mit dem schlechten Wortwitz aus dem Podcast 2022, den wir jetzt nicht wiederholen.
Genau, müsst ihr nochmal zurückhören.
Müsst ihr nochmal anhören. Die haben gespielt, Jan. Erzähl uns was.
Die haben ein neues Spiel, Clem heißt es, C-L-E-M. Und man wacht am Anfang auf als so eine komische Puppe mit so einem großen rechteckigen Gesicht in einem Keller von einem großen Haus und kriegt dann, hört so Stimmen von einem Mädchen. Ich weiß nicht, ob es MacArthur live ist oder nicht. Aber
es soll wohl irgendwie Anspielungen geben auf die anderen Spiele, habe ich
gesagt. Es spielt im gleichen Universum, aber die Verbindungen sind wohl eher lose, ja. Und dann läuft man halt durch dieses Haus, kriegt Anweisungen von diesem Mädchen, die man irgendwie befolgen muss. Findet auch so magische Objekte, die einem noch dabei helfen, die Rätsel zu lösen. Und das ganze Haus ist im Grunde eine große Ansammlung von Rätseln. Es gibt eine Geschichte, es gibt auch so eine, die Atmosphäre ist sehr interessant mit dieser Stimme, die man da hört. Und dann trifft man dieses Mädchen auch, oder die Silhouette von diesem Mädchen, und weiß nicht so richtig, was Sache ist. Aber im Grunde ist das Ganze ein Rätselspiel. Alles ist vollgepackt mit Rätseln, die in dieser Umgebung eingebunden sind. Manchmal geht man auch in einen Raum rein und dann schließt sich die Tür hinter einem und man ist quasi in einem Escape Room.
Muss da das Rätsel. Was war auch eine Inspiration so ein bisschen? Ich habe gesagt, das ist ja
genau.
Der Escape Rooms-Markt, der ist bei Clem vielleicht nicht an der falschen Stelle.
Also wir haben ein paar Mal heute gesagt, narrative Spiele, man klickt sich durch die Story. Nein, das hier ist ein Rätselspiel und da sind die Macher auch stolz drauf. Und das wollen die auch so. Und das ist der Schwerpunkt für Clem. Was mir sehr gefällt.
Absolut. Es ist, soll erscheinen unter anderem für Steam / primär eigentlich sogar Steam Deck und Switch. Weil das Spiel, wie wir es jetzt hatten, speziell noch für Gamepad vorbereitet ist. Es soll sich aber sehr entspannt spielen.
Ja, und technisch ist es eine relativ simple Cartoon-Grafik, 2D alles, sehr klassisches Point-and-Click, fühlt man sich direkt wohl.
Point-and-Click, wobei es keine Maussteuerung hat, aber eine Keyboard-Steuerung hat es halt. Das sollte man vielleicht noch wissen, wenn man Mausfetischist ist und nichts anderes will, dann ist es bei Clem noch ein bisschen schwierig, aber wenn es auf die Switch kommt oder so, könnte es ja vielleicht auch eine Touch-Steuerung haben. Genau, danach haben wir uns ganz kurz angeguckt Between Horizons, ein Spiel, das bei Assemble rauskommt, man könnte sagen ein Sci-Fi 3D Pixel Art Adventure, also ein Pixel Art Adventure, das aber in einer 3D-Umgebung stattfindet, sich aber wie ein Adventure spielt, so ein bisschen auch Side-Scrolling-mäßig, so man geht immer nach links und rechts und Ebenen rauf und runter. Aber haben mit vielen Kamerafahrten, alles sehr dynamisch. Also spielt sich eben nicht wie ein reines Point-and-Click-Pixel-Art-Spiel. Zur Story kann ich nicht so viel sagen, weil ich im Prinzip primär das Tutorial durchgespielt habe. Man spielt ein Mädchen, das auf einer Weltraumstation lebt. Es wird auch erwähnt, dass es einen Planeten gibt, der bewohnbar ist, den ich aber noch nicht gesehen habe. Die Weltraumstation ist stark belebt mit ganz vielen Leuten, man kann rumlaufen, überall stehen Charaktere rum, sie ist groß, es gibt Aufzüge, wo man in verschiedenen Ebenen fährt, man bekommt sogar eine Map dann von dieser Station. Und das Spiel beginnt im Prinzip damit, dass man ein paar Sachen erledigt von dem Vater, der irgendwie auch eine Rolle hat in dieser Weltraumstation, ein paar Aufgaben erledigt und dabei findet man einen Kollegen im Rumpf dieser riesigen Raumstation verletzt am Boden. Noch nicht tot, aber er wurde angegriffen von irgendetwas. Und es liegen Elemente rum. Man beginnt mit der Recherche, was vorgefallen ist. Dafür hat man auch so einen Scan-Modus. Also man kann so einen Scan anschalten und den Raum praktisch scannen. Und das markiert dann bestimmte Hotspots, die sonst nicht aktiv sind, für eine gewisse Zeit. Das ist zum Beispiel ein Teil der Mechanik, die vielleicht so ein bisschen anders ist. Also man hat dann irgendwie nur so 3-4 Sekunden, dann sieht man kurz was aufblinken und hat kurz Zeit, den Hotspot sich anzugucken. Das Ganze wird aufgenommen in so ein Notizbuch oder in so ein PDA, in so einen kleinen Computer. Erscheint relativ komplex, es gibt relativ viele Sachen, die man angucken kann. Eben dieser PDA allein hat viele Reiter mit Details und Beweisstücken und eben dieser Map, den Charakteren. Also scheinbar ein recht ausführliches Universum. man kann schon eine gewisse Zeit, schon eine relativ lange Zeit durch diese Raumstation laufen. Ich hatte ein bisschen Assoziation mit einem alten Adventure-Titel, der nicht so bekannt ist. Ich glaube, er heißt Orion Conspiracy, der auch auf so einer, auch so ein 2D-Point-and-Click-Adventure, wo auch auf einer Weltraumstation so ein Morde passieren und dann, da glaube ich, ein Alien rumläuft. So in der Art, wenn man das gespielt hat, genau diese Assoziation hatte ich so ein bisschen, aber noch Pixel-Look-artiger.
Ja, ich fand die Optik sehr markant. Wenn man ein Standbild sieht, denkt man, das ist reine Pixel-Optik, aber wenn man es in Bewegung sieht, merkt man, dass diese Pixel-Art auf so eine simple 3D-Szene gemappt ist und man kann halt mit der Kamera rumfahren, hat dann halt echtes Parallax-Scrolling im Grunde und die Ebenen bewegen sich verschieden.
Genau, auch durchgehendes dynamische Musik ist mir so ein bisschen aufgefallen. Gut produziert. Könnte ein spannender Titel sein für Leute, die sowas
machen. Das könnte man ein Rätsel erwarten oder ist mehr Story-basiert?
Das ist noch schwer zu sagen, weil ich halt sehr stark jetzt nur Tutorial angeguckt habe mit hier, okay, ich habe ein Inventar, okay, ich kann hier scannen. Ich laufe jetzt erstmal durch die Weltraumstation und suche jemanden, was schon ein bisschen gedauert hat, weil man erstmal die Map verstehen muss, mit wo, in welchem von diesen vielen Türen befindet sich jetzt die Person, die man sucht. Deswegen kann ich es noch nicht so genau sagen. Mhm. Das im Tutorial war sehr, war eher narrativ, aber gut möglich, dass es da auch Logikrätsel gibt.
Ja, nächstes Spiel. Wir haben uns ja aufgetrennt. Ich bin zu Hauma gegangen, von einem deutschen Entwickler, in dem sich, also visuell ist es sehr comicartig. Es ist ein Comiczeichner, der das wohl gemacht hat oder die das gemacht hat. Und man sieht so, es ist nicht wirklich animiert, man sieht immer so diese Comic-Stücke so collagenartig zusammen sich setzen. Sieht sehr gut aus, aber ist halt nicht wirklich animiert. Und die Texte sind auch so comicartig. In Sprechblasen werden die eingeblendet. Man wacht am Anfang des Spiels auf in seiner Wohnung. Man spielt Judith, die ehemalige Polizistin ist. Und irgendwie ist die Wohnung verwüstet, man hat sein Telefon verloren und muss man erstmal rausfinden, wo ist das Telefon, was ist damit passiert. Und da wird man dann so tutorialartig an die Spielmechanik herangeführt. Es gibt so ein Mindboard, das kennt man so ein bisschen von Sherlock Holmes Spielen, wo man halt Inventargegenstände hat, aber auch Ideen sammelt und die kann man dann kombinieren auf diesem Mindboard, um neue Ideen zu formen. Und dann kriegt man Post, mysteriöse Post, seltsames Gedicht ist da drin. Man findet das Notizbuch von dem Großvater, der wohl auch Polizist war und so einem Geheimnis auf der Spur war. Und es scheint so zu sein, dass man also diesem Geheimnis jetzt auch auf der Spur ist und diese Verschwörung aufdecken will. Man ist in München unterwegs. Wohin die Story führt, weiß ich nicht. Aber ja, da endet die Demo. Ihr könnt euch die Demo runterladen auf Steam. Gibt es zur Verfügung schon. Und im September erscheint es.
Ich habe parallel um die Ecke und habe die Leute besucht, die uns vor einem Jahr totgeschwiegen vorgestellt haben. Aber Variant Tale, ein Spiel, das in bayerischer Mundart vertont wurde. Die waren jetzt hier heute so da und waren im Prinzip als Matrosen verkleidet, weil sie jetzt ein Spiel machen, das an der Nordsee spielt. Und das ist ein Nachfolger von Totgeschwiegen. Also der Charakter aus Totgeschwiegen.
Totgeschwiegen ist inzwischen erschienen?
Totgeschwiegen ist ja erschienen im Februar. Handelt von eben dem Valentin, der einen Mord aufgedeckt hat im Prinzip oder einen Mord aufdecken muss und fährt dann mit dem Schiff jemanden besuchen in den Norden, im Norden von Deutschland, also an der Nordsee. Dabei wird ihm Spei übel und er regt sich natürlich tierisch drüber auf, dass alles wackelt und beschwert sich über die Art, wie das die Holzmanufaktur in Norddeutschland ist, weil in Bayern wäre doch alles viel besser. Und gleichzeitig,
und das alles in bayerischer Mundart.
Und das, er ist in bayerischer Mundart, aber natürlich alle im Norden sprechen jetzt Plattdeutsch. Und deswegen ist das gesamte Spiel, mit Ausnahme von diesem, Valentin selber spricht nicht, aber alle anderen sprechen und die sprechen jetzt Plattdeutsch. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der das Alleinstellungsmerkmal von dieser Reihe, die jetzt, also da, das ist die Idee dahinter, die da produziert wird. Natürlich wird auch Valentin hier wieder in einen Mord verwickelt, ist auch selber...
Ist die Reihe Follow the Bunny.
so ein bisschen. Man hat, nachdem man eine Förderung in Bayern bekommen hat, hat man jetzt eine Förderung von Nordmedia bekommen und macht jetzt einen Titel in Plattdeutsch.
Fair
enough.
Geld regiert die Welt.
Und ist aber, also wer totgeschwiegen schon angeschaut hat, es hat sich nicht viel verändert. Auch ein bisschen was hat sich verändert, aber es ist wirklich ein Nachfolger, gleiches Interface. Was rausgekommen ist, es gab in totgeschwiegen so ein paar Kämpfe, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Also es ist noch klassischer Adventure-mäßig geworden. Man muss diese Kämpfe nicht machen damals, aber jetzt fallen die raus. Es gibt noch so ein Skill-artiges System, wo man quasi, wenn man was erreichen will, würfeln muss und es so ein bisschen auf Glück ankommt, ob man bestimmte Sachen erreicht oder nicht. Also keine Ahnung, jemanden überzeugen will oder mit Empathie irgendwie jemanden um den Finger wickeln will oder so, dann kommt immer so eine kleine Würfelsequenz, wie gut man das gerade kann. Wobei es so ist, wenn man dann da versagt, geht das Spiel immer weiter. Das brancht einfach. Bei Totgeschwiegen war das schon so, da hatten sie 18 verschiedene Enden. Jetzt, und ich muss kurz nachgucken, dass ich keinen Blödsinn sage, vielleicht waren es auch 17. Ich gucke lieber sicher. Also,
nicht so wichtig.
Nee,
17 oder 18?
Nee, ich meinte nicht 17, 16 unterschiedliche Enden. Siehst du, dann ist es doch ein Unterschied.
Gut, dass du nachgeguckt hast.
Ja, genau. Und jetzt werden aber 20 verschiedene Enden kommen. Vermutlich 10 bis 14 Stunden. Ist ein 3D-Adventure, wie auch bei Totgeschwiegen schon, ist jetzt auf Unreal 5, sieht dementsprechend noch ein bisschen besser aus. Ist aber noch ein Prototyp, ist praktisch gerade in der Entwicklung. Dialoge sind wie auch bei Totgeschwiegen schon sehr witzig. Natürlich gibt es spaßige Situationen, die im Plattdeutsch vorgetragen werden. Die erste Szene, die ich jetzt gesehen habe, ist, dass man in diesem Schiff eben aufwacht und einem ein bisschen übel ist und man dann irgendwie die Tür nicht aufbekommt und dann sich entscheidet, die Tür einzudrehen, also man ist dann wieder dazu gemacht, die entscheidet, die Tür einzuschlagen. Man trifft dann aber ein Kind, das gerade vor der Tür steht, das dann niedergeboxt wird von der Tür. Gewalt gegen Kinder finde ich immer gut.
Ja.
Und das fällt dann hin und hat natürlich auch später eine Nachwirkung, dass man dieses Kind getroffen hat, hat eine Öllampe in der Hand. Und das verliert dann die Öllampe, was dazu führt, dass dann das ganze Schiff brennt. Das ist die erste Handlung, die man in diesem Spiel im Prinzip ausführt. Und das ist auch so dieser Humor, mit dem es dann so ein bisschen weitergeht. Man kann dann entscheiden, ob man Wasser benutzt, um das Feuer zu löschen. Oder zum Beispiel, ob man das Wasser,
oder Öl.
Ob man das Wasser trinkt und dann das Feuer auspinkelt. Also solche Entscheidungsmöglichkeiten gibt es wirklich ganz viel verschieden. Das Spiel brancht sehr stark und damit spielen die halt auch, dass man viele verschiedene Sachen machen kann.
Das erinnert mich an eine Szene von Lair of the Clockwork God. Wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt spielen. Das ist das Spiel, das ich gespielt habe.
Ja gut, okay. Wie gesagt, von daher, das ist in der Mache. Mal gucken, wie viel es gibt ja viele Förderungen, fast jedes Bundestag hat mittlerweile eins in Deutschland. Also vielleicht wird eine Reihe draus, das wäre schon eine Idee von denen.
Ja, nächstes Mal in Kölsch.
Wir können ja unseren norddeutschen Redakteur, der aber aus Bayern kommt, ganz kurz fragen, was der denn dazu sagt. Dafür gehe ich natürlich wie immer mal an unser wichtiges, hier wieder zufällig aufgebautes Reaktionsrad.
Ich bin kürzlich an einem echt simplen Türrätsel gescheitert. Das war peinlich. Da erzähle ich mal nicht mehr dazu.
Ja, du musst die Tür einschlagen, damit dahinter ein Kind ist, das du dann erledigst. Vielen Dank für diese Information, Hans. Bereicherst den Podcast weiterhin sehr.
Ich will versuchen, Zettel drunter herzuschieben und dann beispielsweise...
Oh, Moment, Jan, red doch nicht zum zweiten Mal an dem Rad. lass die Finger von dem Rad.
Ich mag das Rad doch so.
Ja. Ja, genau, Zettel durchschieben. Wir haben noch ein paar Spiele weiterhin in Halle 10 und melden uns, sobald wir die gespielt haben, würde ich sagen,
ja,
oder?
Ja, die sind 2 Sekunden.
Ja, wusch. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Schon ist gut, denn es ist schon Abend. Wir sitzen vor unserem Hotel und haben noch ein paar weitere Spiele angeschaut. Alle in der Halle 10, 10.1 und 10.2. Den Hallen mit den Indies unter anderem. Jan, was haben wir als nächstes angeguckt?
Das nächste, was wir gesehen haben, war Chicken Police.
Und der zweite Teil davon.
Der zweite Teil. A Hive. Wie ist er? Irgendwas mit Hive.
Ja, sie fahren in den Hive Red mal weiter, ich gucke währenddessen hier.
Ja, okay.
Ich bin übrigens der Meinung, wir sollten als einen Telefonjoker Sven nominieren.
Ja.
Weil ich glaube, bei allem, wo wir versagen, wir müssten nur Sven anrufen immer. Ja. Und der würde dann einfach sofort sagen, Leute, so heißt das Ding.
Sven kennt sich aus.
Ja, das ist, genau, aber red mal weiter, ist dann der zweite Teil. Was ist denn Chicken Police überhaupt, für die Leute, die es noch nicht kennen?
Chicken Police ist so ein Crime Noir Interactive Novel mit ein paar Rätseln. Man ist in dieser Stadt, die bevölkert ist von anthropomorphen Tieren, die alle Anzüge anhaben, aber Tierköpfe haben. Und die sind halt dann halt Chicken oder die sind Katzen oder Löwen oder sowas. Und in dieser Welt ist halt alles so gritty, so ein bisschen Sin City mäßig, löst man halt Fälle. Im ersten Teil gab es einen großen Fall zu lösen. Jetzt fangen wir an, man muss erstmal seinen Partner Marty irgendwie davon überzeugen, dass er doch mal zur Arbeit kommt, weil er ein bisschen besoffen ist von letzter Nacht.
Seine Ehefrau hat ihn rausgeworfen.
Ja, genau. Und mit dem nimmt man einen neuen Fall auf und der spielt in The Hive. The Hive ist das East End, wie wir sagen.
Weil wo müssen sie denn hin? Sie müssen Into the Hive.
Into the Hive.
So, und das ist so auch der Untertitel des zweiten Teils von Chicken Police.
Ja. Und der Hive ist im East End, ist eine ganz schlechte Gegend. Man braucht erstmal eine Erlaubnis, um da überhaupt hinzufahren als Polizei. Und da wohnen die ganzen Insekten. Wir sind also jetzt den Insekten auf der Spur und wissen nicht so genau, worum es dann in dem Fall geht, aber man hat uns gesagt, dass der Fall anfängt, aber dann sich in was anderes entwickelt und wir wissen nicht, in was es sich dann entwickelt. Aber was sich geändert hat zum ersten Teil, ist, dass es wohl ganz viele optionale Seitenquests gibt, die man machen kann, Charakterbögen, die man verfolgen kann, aber alles nicht muss. Es gibt so ein paar Minispiele auch, teilweise optional. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. In dem einen Schwierigkeitsgrad kann man halt alles nochmal neu ausprobieren. Beim anderen Schwierigkeitsgrad muss man halt mit den Konsequenzen von dem, was man macht und sagt und tut, leben. Und das Spiel, wie auch schon der erste Teil, lebt halt von diesem bizarren Humor, dass diese ganzen Tiere natürlich so miteinander reden, als wären sie irgendwie ganz ernste Polizisten in dieser grittigen Stadt. Aber haben halt diese komischen Tierköpfe und benutzen auch alle Wortspiele, die halt nicht bei drei auf den Bäumen sind, die fallen dann halt. Und jetzt, wenn die Insekten ins Spiel kommen, kommt da wahrscheinlich eine ganze neue Welt von Wortspielen auf uns zu.
Man kann dazu sagen, wer Chicken Police 1 ja kennt, das ist, ich weiß nicht, ob das im ersten Teil schon war, vermutlich ging das da auch schon. Es ist schwarz-weiß, aber man kann dann Farbmodus umschalten.
Ja, das ist neu. Ich nehme an, Leute haben sich beschwert, dass es schwarz-weiß ist. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, in Farbmodus umzuschalten.
Was ich nicht verstehe. Ich habe es in schwarz-weiß gespielt, aber es ist möglich. Spielzeit halt ungefähr genauso lang wie beim ersten Chicken Police Teil, mal abgesehen von diesen Sidequests oder Seitenplots, die es gibt.
Es gibt auch Rätsel, es gibt ein Inventar, man kann Sachen benutzen und mit Leuten reden. Der Fokus liegt aber klar auf der Geschichte und der Erzählung von den witzigen Dialogen, die dann da stattfinden.
Soll auf alle Fälle auch wieder auf Deutsch lokalisiert werden. Wie damals schon von Handy Games. Also Sprachausgabe glaube ich nicht, aber eine deutsche Text wird es auf alle Fälle auch wieder geben.
Ja.
Genau. Kann man anspielen, Halle 10.1, falls ihr auf der Gamescom seid.
10.1, ja, die meisten Indies sind oben, Chicken Police ist unten.
Genau, und da ist noch nicht so viel los, also kann sich vielleicht lohnen, da mal vorbeizuschauen, wenn man keinen Bock hat, ewig auf eine Spielmöglichkeit zu warten. Danach sind wir direkt weiter, auch in Halle 10.1, Dread XP, so ein Publisher, der so ungewöhnliche Spiele published. Welche oder was für ein ungewöhnliches Spiel haben wir denn da gesehen?
Das erste, was ich gesehen habe, war Sucker for Love, der zweite Teil. Da gab es wohl einen Teil schon. Der zweite Teil ist jetzt auch wieder mechanisch eine Dating-Sim. Im Grunde so ein Anime-Stil, wie man halt diese Dating-Sims kennt.
Aber es ist eine
Anti-Dating-Sim, eine Reverse-Dating-Sim, wie sie das nennen.
Genau, man hat den Spieß umgedreht diesmal und man trifft halt diese Fruchtbarkeitsgöttin, die jetzt einen versucht, irgendwelche Dates aufzudrücken. Aber die Hauptfigur ist Ace, asexuell, ist nicht interessiert an so Geschichten wie Dates. Und das verwirrt die Fruchtbarkeitsgöttin sehr und die weiß nicht, was damit anzufangen ist. Wenn man auf diese Art von Spiel steht, kann man sich das mal angucken.
Es gibt, ja, man kann dazu sagen, es ist jetzt nicht super klassisch nur Dating-Sim. Es gibt ein bisschen Point-and-Click. Es gibt so eine 3D-Exploration, wo man so 3D-mäßig durch die Wohnung geht und irgendwie was sucht, habe ich so gesehen. Man macht so Rituale und sowas.
Genau, man, man klickt sich nicht nur durch Dialoge, man läuft auch mal relativ frei rum durch dieses Haus und ja, sammelt da Sachen ein. Sind, glaube ich, keine besonders tiefen Rätsel jetzt zu erwarten, aber man hat auch mal freie Bewegungsfreiheit.
Hans, was sagst denn du zu dem ganzen Produkt hier eigentlich?
Wie sieht es mit der Steam Deck aus?
Wie sieht es mit der Steam Deck aus bei Sucker for Love?
Das muss ich sagen, weiß ich nicht.
Haben wir nicht gefragt, Hans, tut mir leid. Wir wissen es, ich glaube, bei dem nächsten Spiel, was wir gesehen, angeschaut haben, davon haben wir schon mal berichtet im letzten Jahr, I Doesn't Exist. Ich weiß nicht, ob das auf dem Steam Deck so gut funktionieren würde, weil es ist kein klassisches Point-and-Click, sondern was?
Es ist, sie nennen es Text-Adventure, es ist kein reines Text-Adventure, es gibt auch Grafik. Aber es ist alles gebaut um diesen Text herum, Freitexteingabe. Es gibt wohl AI, die deinen Text interpretiert. Es gibt halt keinen starren Parser, sondern der Computer versucht, daraus schlau zu werden, was auch immer du da eintippst.
Genau, und man hat auch ein bisschen Grafik. Also man sieht, wie die Person navigiert, also die Person, die man steuert, mit Texteingaben, mit dem Textparser, wie sie navigiert. Und sieht auch, was sie quasi gerade in ihrem Umfeld sieht. Und ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal bei euch, als ihr das gespielt habt, schon sichtbar war. Ich glaube noch nicht. Es gibt scheinbar halt auch wirklich eine sehr cool implementierte Meta-Ebene zu diesem Text-Adventure. Also da wurde uns auch schon ein bisschen erzählt, was noch so alles passiert. Und da kommen scheinbar einige sehr spannende Sachen zutage, die sehr stark mit dem Genre spielen. Sehr cool.
Genau, das Spiel ist in drei Akte aufgeteilt. Den ersten haben wir jetzt im Wesentlichen gespielt, aber es wird auch klar, dass sich das Spiel im zweiten deutlich verändert und auf die Metaebene gebracht wird und die Beziehung zwischen der Figuren im Spiel und einem als Spieler irgendwie noch aufgegriffen wird. Also das sieht ganz spannend aus. Das ist kein besonders langes Spiel. Ich glaube, 2 Stunden plus minus wird so insgesamt sein. Die drei Akte sind nicht besonders lang. Der zweite ist wohl der größte. Aber
ist auf alle Fälle überraschend. Es gibt ein paar für mich so What-the-fuck-Momente mit, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Und das traut man einem Text-Adventure so erstmal nicht zu. Also das ist echt... Kann spannend sein.
Wir haben eine englische Version gespielt, aber es kommt noch eine deutsche Version.
Beide Spiele auch, kommen auf Deutsch.
Auch nicht selbstverständlich bei so einem Spiel, was so, so auf Sprache basiert.
Genau, für beide Titel von DreadXP kommen auf Deutsch. Also auch die Dating-Sim, die auch viel Text hat, soll auch auf Deutsch lokalisiert werden. Die deutsche Version wird von den Machern selber lokalisiert, weil das Deutsche sind.
Ja.
Zwei deutsche Mädels, glaube ich.
Oder Schweizerin.
Oder Schweizer. Schweizer, glaube ich, sind es ja richtig, genau. Man hört es aber nicht raus. So eine Schweizerin, die mir morgen... War das rassistisch? Ich frage mal. Also es war nicht so gemeint, aber ich frag mal Hans. Moment.
Ich möchte mal ganz generell ganz herzlich all unsere Leserinnen und Leser und vor allem auch Hörerinnen und Hörer grüßen und mich für die Unterstützung bedanken.
Damit ist das Thema jetzt auch erledigt?
Ich glaube, das war nein.
Genau. Kann man im Auge behalten. Erscheint bereits nächsten Monat.
Ja, im September erscheint es. Hat, glaube ich, angefangen als was ein Bachelor-Projekt oder irgendeine Abschlussarbeit. Mhm. Und eine von den Entwicklern hat gesagt, sie wollte was mit AI machen. Die andere hat gesagt, sie wollte was mit Text machen. Und jetzt haben sie ein Text-Adventure, das mit AI-Parser.
Kreativ auf alle Fälle. Bin gespannt. Ja.
Und ich bin auch gespannt. Ja.
Danach waren wir nochmal in der Indie Arena Booth. wo wir nicht mehr rein durften.
War abgesperrt.
Weil abgesperrt war, das kennen wir vom Mittwoch ja schon.
Adventure-Treff muss draußen bleiben.
Das ist, genau, wir sind nicht die Einzigen, viele Leute mussten raus. Aber wir haben uns noch unterhalten mit Jonas von Common Colors, glaube ich, heißt die Firma. Habe ich das überhaupt nicht so richtig im Kopf, die Prim machen.
Entwickelt Prim, genau.
Ja. Ja, wir haben uns, man kann ein bisschen was erzählen, es gibt ein paar Neuigkeiten. Das Release ist nochmal verschoben worden auf nächstes Jahr. Ich guck mal kurz in meine, bin mir relativ sicher, ich guck mal kurz in meine, genau, 2024, dass ich auch nichts Falsches sage. Wir haben jetzt das Spiel nicht angespielt, wir kennen die Demo, hat sich wohl ein bisschen was verändert, aber nicht viel, kennen wir noch von der letzten Gamescom. Ihr könnt euch da auch das Interview angucken, das wir da mit Jonas schon gehalten haben, findet ihr auf YouTube. Es gibt ein paar Änderungen an der Story und so, ist aber nicht genau verraten, was, aber das hat wohl das Spiel nochmal wirklich aufgewertet. Der Soundtrack wurde mit einem echten Filmorchester eingespielt. Respekt.
Kriegt man auch nicht mehr alle Tage.
Kriegt man auch nicht alle Tage. Komponistin davon ist Susanne Hart, gemeinsam mit einem weiteren Komponisten. Ein neuer Trailer ist veröffentlicht worden vor einiger Zeit, den man auf YouTube finden kann. Aber ansonsten sind die Informationen soweit gleich geblieben. Sie bauen an einem Hint-System und ja, es liegt jetzt in den letzten Zügen. Nächstes Jahr soll es erscheinen. Wir kennen den Titel ja, sieht super aus, hat einen coolen Charme und ja, sind sehr gespannt, wie sich die Story da nochmal verändert hat. Wie genau, vermutlich gar nicht wissen, weil wir die vollständige Story ja auch noch nicht kennen. Ja. Aber genau, man ist jetzt da wohl ja, in den letzten Zügen. Ich glaube, Jonas klang schon so von, jetzt wird das Spiel rund. Wir freuen uns auf den Release im nächsten Jahr. 7 Sprachen wird es übersetzt und es gibt, wie bereits schon bekannt, mindestens deutsche und englische Voice-Overs.
Ja.
Das war's im Prinzip, glaube ich.
Das war's für den Mittwoch.
Für den Mittwoch. Viele Indies, viele spannende Titel.
Viel Point-and-Click.
Viel Point-and-Click, genau. Also sehr viel klassische Adventures. Kann natürlich an dem Indie-Bereich liegen. Morgen mal gucken, da schauen wir uns ein paar Sachen bei den größeren Publishern an. Kann sein, dass da ein bisschen was dabei ist, was vielleicht eher über den Tellerrand ist und wir dann eher sagen, wo ist denn das Point-and-Click hin? Mal gucken. So ist das Ganze. Dann sagen wir gute Nacht.
Gutes Nächtle.
Und wir hören uns morgen vielleicht ja wieder von der Messe. Mal schauen. Wenn wir den Artikel heute nicht online stellen, seht uns nach, dann kommt er für euch heute, für uns morgen. Ja. Genau, wir sitzen dran. Machen. So ist das Ganze. Jan, schlaf gut. Bussi.
Adventure Treff, where the magic happens. We'll be right back.
all a little adventure I really need.